Lass uns in der Stille beten, dass Gott durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist zu uns redet. Ohne deinen Heiligen Geist, ohne dein Wort, Herr, bleibt alles leere Hülse. Aber wenn du dein Wort sendest und deinen Geist ausgießt, dann geschehen Wunder unter uns. Sende deinen Heiligen Geist und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, das Gemeindewochenende im April, habe ich diese Woche erfahren, war das 30. seiner Art. Nee? Nächstes Jahr, das 29. Ich habe nachgerechnet, aber ich kann es auch nicht genau verifizieren. Aber nächstes Jahr ist 30., also fast vorm Jubiläum. Ich glaube, ohne Unterbrechung. Wir haben mal hier Gemeindewochenende gemacht, glaube ich sogar mehrmals oder zweimal. Aber ja, wie viele Menschen aus dem Kern der Gemeinde, vom Rand der Gemeinde, von außerhalb der Gemeinde sind dabei gewesen? Wie viel gute Lehre ist dabei verkündigt und gehört worden? Wie viele wertvolle Gespräche gab es? Wie viel frohe Gemeinschaft? Wie viele Impulse für den Glauben und das Leben als Christen? Einem der jüngsten Kreise unserer Gemeinde bei den Mini-Flitzern waren das letzte Mal 20 Kinder, habe ich gehört. Stimmt die Zahl auch nicht? 20 Kinder plus Mütter oder andere Erziehungsberechtigte. Und es kommen immer wieder neue, es waren da auch wieder neue, zwei neue Familien dabei, wenn ich das richtig gehört habe. Und es sind auch Mütter und Familien von außerhalb der Gemeinde dabei, die sonst kaum oder gar keine Berührung mit Kirche und Glauben haben. Beim Leuchtturm sind wir schon wieder fast bei den Zahlen von vor Corona, wenn auch mit Unterstützung der Frankenberger Familien und Kinder. Immer wieder bringen auch Leuchtturmkinder Freunde mit und die bringen manchmal wieder andere Freunde mit. Und dann kommen Kinder über Monate oder gar Jahre regelmäßig und hören dort Gottes Wort. Seit 2000, also seit ich hier bin, bis 2020, wo die schriftlichen, also analogen Aufzeichnungen im Kirchenbuch enden, in diesen 20 Jahren, 21 Jahren, wurden in Niederlichtenau 113 Menschen konfirmiert, Jugendliche und Erwachsene. Zusätzlich 28 Erwachsenentaufen. Die haben alle vorher den Konfirmandenunterricht 12 plus oder einen Glaubenskurs besucht. Fast alle, jedenfalls die Jugendlichen, waren mit zu einer Konfirmandenrüstzeit. Viele haben dort Erfahrungen mit Gott gemacht oder die Gegenwart Gottes zumindest gestreift. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie haben Momente erlebt, wo sie berührt und bewegt waren. Das sind schöne Zahlen. 140 Leute, über 140 Leute. Das ist doch Grund zur Dankbarkeit, oder? Außer wenn man sich die Frage stellt, wo sind die eigentlich alle? Wo sind die geblieben und was ist geblieben von diesen Erfahrungen, von dem, was sie gelernt und gehört haben? Nicht nur die Konfirmanden, sondern alle diese Gruppen. Manche sind weggezogen und viele von denen, die weggezogen sind, haben zu ihrer neuen Wohnortgemeinde keinen Kontakt gefunden oder gar nicht gesucht. Einige sind aus der Kirche ausgetreten, nicht die Mehrheit, aber doch eine ganze Reihe. Einen großen Teil davon sehen wir nicht mehr in der Gemeinde. Manche haben noch einen persönlichen Glauben an Gott und vielleicht auch Momente des Gebetes bewahrt, aber bei den meisten wird man wohl sagen müssen, dass sie nicht ein Leben in der Nachfolge von Jesus führen. Und wie ist es mit uns, die wir zum Gottesdienst kommen, uns in Gemeindekreisen beteiligen, an verschiedenen Stellen in der Gemeinde vielleicht auch mitarbeiten? Führen wir denn ein Leben in der Nachfolge von Jesus? Oder bleiben wir hinter dem zurück, was wir eigentlich als richtig und nötig erkannt haben? Schieben wir vielleicht gerade den nächsten Schritt auf, obwohl wir genau wissen, was der nächste Schritt wäre? Schleppen wir selbst auch noch Lasten mit uns herum, die wir längst hätten am Kreuz von Jesus ablegen können oder müssen? Dann fragt man sich manchmal, lohnt sich denn der ganze Stress, die ganze Mühe, die viele Arbeit, von so vielen Leuten in der Gemeinde überhaupt? Lohnt es sich denn überhaupt, die Gemeinde zu erhalten, am Laufen zu halten, wenn so wenige und so weniges bleibt? Bei denen, die weggehen und auch bei denen, die zur Stange halten, so wenig zurückbleibt, ist es nicht manchmal eigentlich zum Heulen? Liebe Gemeinde, der Prophet Jeremia, der hatte wesentlich weniger Erfolg mit seinem Dienst als wir in unserer Gemeinde. Er hatte eigentlich so gut wie gar keinen Erfolg. Wenn überhaupt Leute an ihn geglaubt haben oder an seine Botschaft geglaubt haben und seinem Ruf zur Umkehr gefolgt sind, dann war es vielleicht eine Handvoll. Von mehr wissen wir nicht, wahrscheinlich nicht mal so viel. Dabei war Jeremia von Gott selbst berufen. Und Gott hat ihm ganz klar seine eigenen Worte in den Mund gelegt. Davon, dass er nicht vollmächtig gepredigt hätte, kann es nicht gelegen haben. Gott sagte ihm bei seiner Berufung, oder steht, er berichtet von seiner Berufung, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ja, ist das nicht die Voraussetzung, dass sich die Menschen reihenweise bekehren, wenn er predigt, wenn Gott ihm selbst die Worte in den Mund legt? Pustekuchen, nichts ist passiert. Es war von vornherein klar für Jeremia, zumindest hatte ihm Gott nichts anderes versprochen, er soll und er wird unermüdlich Gottes Wort predigen, und das Volk Israel oder das Volk Juda und die Regierung wird sich nicht bekehren. Er wird nach menschlichem Ermessen in den Wind predigen. Stattdessen werden sie ihn verspotten, bedrohen und misshandeln. Das haben sie auch getan. Jeremia hat oft die Frage nach dem Sinn gestellt und er hat oft genug geheult. Ein Wort aus dem 31. Kapitel, das vielleicht das so ein bisschen auch widerspiegelt und nachfühlen lässt. Da heißt es im Vers 16, aber so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes. Liebe Gemeinde, wir haben als Gemeinde den Auftrag, Gottes Wort zu sagen, Menschen einzuladen, auf Jesus hinzuweisen, Räume und Möglichkeiten bereitzustellen, wo Menschen kommen und Gott begegnen können. Das ist mit Mühe verbunden, das ist manchmal nicht von Erfolg beschieden und manchmal ist es von einem Erfolg beschieden, der danach ganz schnell wieder zerfällt. Aber Gott sagt, lass dein Schreien und das Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden. Deine Mühe wird noch belohnt werden, und das wird im zweiten Halbsatz erklärt mit der Aussage, sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes. Liebe Gemeinde, unser Volk ist in einer Art Gefangenschaft im Land des Feindes, könnte man sagen. Und wir Christen sind nicht ganz frei von dieser Gefangenschaft. Die Gefangenschaft besteht im Wohlstand, in dem materiellen Denken, im Rationalismus, der alles immer nur in dem Rahmen des gesunden Menschenverstands erklären muss, in der Gefangenschaft einer gottlosen Ideologie, wenn man so hört, was die Jugendlichen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Mädchen da mehr betroffen sind als Jungs, aber was die an Ideologie transportiert bekommen und aufnehmen und für ernst nehmen, dann hat man das Gefühl, das ist die späte Rache Honeckers, die jetzt ganz freiwillig unter Jugendlichen verbreitet, geteilt und geglaubt wird. Der blanke Marxismus. So wie es ihn unsere Lehrer erzählt haben und wir es nicht geglaubt haben, so glauben es heute junge Leute. Und das Glücksversprechen im Internet, in den sozialen Medien, die pausenlose Suche nach dem Glück durch Wischen, nach dem neuen Kick, nach spannenden Unterhaltungen und Dingen, die froh machen und glücklich machen. Das ist alles wie eine Art Gefangenschaft unseres Volkes. Gefangen in einer Blase, in der man Gott nicht mehr erkennen, nicht mehr hören, nicht mehr wahrnehmen, ihm nicht mehr begegnen kann. Aber Gott ist nicht raus, sondern Gott hat noch gar nicht richtig angefangen. Und davon haben wir schon in der Lesung des Predigtextes gehört. Jeremia 31, Vers 31. bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Einen neuen Bund. Liebe Gemeinde, der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Das Wort Bund ist entsprechend dem Lateinischen von Martin Luther mit Testament übersetzt worden. Also Altes Testament und Neues Testament bezeichnet nicht bloß zwei Teile der Bibel, sondern auch den alten und den neuen Bund, die Gott geschlossen hat. Und manche denken ja, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund besteht darin, der alte Bund unterliegt dem Gesetz, der neue Bund hat kein Gesetz. Oder der alte Bund ist Gesetz, der neue Bund ist Evangelium und Gnade. Oder der alte Bund trifft Israel und der neue Bund betrifft die Christenheit. Aber diese Deutungen sind alle falsch. Der Unterschied zwischen dem alten und neuen Bund besteht in Folgendem. Im alten Bund war das Gesetz Gottes in Stein gehauen. Und Stein ist schwer, Stein ist hart, Stein ist starr, Stein ist kalt oder wenn er unter Sonne gelegen hat, kann er auch sehr heiß sein. Wer schon mal im Sommer barfuß über die Steinplatten im Hof gegangen ist, der weiß, wie heiß Stein auch werden kann. Auch heiß kann das Gesetz sein, sodass man sich verbrennt. Aber eben Stein. Nicht die Temperatur, die uns entspricht. Der neue Bund ist nicht in Stein gemeißelt, sondern der hat das Gesetz in die Herzen der Menschen geschrieben. Also das Gesetz Gottes kommt im neuen Bund nicht mehr von außen an uns heran. Du musst das und das und das machen. Sondern es ist innen in uns. Ich muss das nicht halten, sondern ich will das halten. Und ich kann es halten, weil mein Herz verwandelt ist, weil ich ein neues Herz habe, so steht es an anderer Stelle bei den Propheten. Wir wissen ja von Jesus, dass er das Gesetz von Mose, das Gesetz des alten Bundes, keinesfalls missachtet hat. Er hat es auch nicht abgelehnt. Er hat es auch nicht relativiert und gesagt, das müsst ihr alles nicht so ernst nehmen. Sondern er hat es mit dem Herzen verstanden, mit dem Herzen gelehrt und mit dem Herzen gelebt, weil es in sein Herz geschrieben war, dieses Gesetz Gottes. Und er hat uns klar gemacht, dass dieses Gesetz Gottes in zwei Angeln hängt, nämlich in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu unserem Nächsten. Und beide haben ihren Grund darin, dass die Liebe, die von Gott kommt, in unseren Herzen ankommt und dort die Liebe zu Gott und zum Nächsten erwecken. Wer wirklich liebt, wer wirklich von der Liebe Gottes erfasst ist und selbst liebt, der tut automatisch, was Gott im Grunde will und fordert in seinem Gesetz. Nur das Problem ist, Jesus hatte diese Liebe Gottes in seinem Herzen und wir haben sie nicht. Außer wenn Gott selbst sein Gesetz in unser Herz hineingibt und wenn er selbst seine Gebote in unseren Sinn hineinschreibt, wie er es hier angekündigt hat. Nur dann haben wir diese Liebe in uns und können gemäß dieser Liebe wirklich leben, ohne dass es ein Zwang ist, ohne dass es ein Krampf ist, ohne dass es uns überfordert. Einige von uns haben das ja erlebt, zumindest punktuell. Es geht los mit dem Gewissen, dass man plötzlich ein Gewissen hat bei Dingen, die vorher völlig normal waren und die einfach zum Leben dazugehörten, wo man sagt, das ist so oder mache ich so, will ich so, geht nicht anders. Und plötzlich meldet sich das Gewissen. Vielleicht geht es dann mit einem Kampf weiter, weil man versucht, dieses Gebot Gottes zu halten, seinem Gewissen gemäß zu handeln und merkt, ich schaffe es nicht oder es fällt mir unendlich schwer. Und es führt am Ende zu der Einsicht, ich kann es nicht, es geht nicht, Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich tue es immer wieder. Ich weiß, dass es richtig wäre, aber ich kriege es nicht hin. Wir scheitern an der Heiligung. Und diese Erfahrung, die ist, glaube ich, nötig für uns als Christen, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir merken, ich bin eben nicht der gute Mensch, der ich sein wollte und für den ich mich gehalten habe, sondern ich scheitere daran, die elementaren Gebote Gottes zu befolgen. Ich kann es einfach nicht, ich will es einfach nicht. Es sträubt sich etwas in mir oder ich bringe die Kraft nicht auf. Und dann sind wir an dem Punkt, an dem Gott handeln muss und Gott handeln kann und Gott handeln will. Oder besser gesagt, an dem Punkt, an dem es plötzlich klar wird, dass Gott schon gehandelt hat. Denn er hat uns ja, als wir getauft wurden, mit Jesus gekreuzigt. Und wir sind gestorben. Das Leben der Sünde ist gestorben. Und dann lebt sein Geist in uns. Und das ist eine Realität, die wir nicht erleben, weil sie in unserem Glauben noch nicht Fuß gefasst hat. Dass unser Leben verwandelt ist, weil er sein Gebot durch seinen Heiligen Geist in unser Herzen schreibt. Beim Prophet Jeremia, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ist nie vom Heiligen Geist die Rede. Aber das, was ihr Jeremia schreibt über das Gesetz in unserem Herzen, das ist genau das, was der Heilige Geist bewirkt. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr bedenken. Liebe Gemeinde, in diesem Leben, in dieser Welt, erleben wir das nur Stück für Stück, Schritt für Schritt, dass das passiert, dass das Gesetz Gottes in unsere Herzen hineingeschrieben wird. Wir erleben, dass eine Sünde überwunden wird und dann erkennen wir aber erst die nächste oder die nächste kommt an uns heran. Oder es gibt einen Rückfall und wir fangen wieder von vorn an. Und dann kommen wir zwei Schritte vorwärts und rutschen wieder einen zurück. Und das geht oft lange Zeit so. Es sind einzelne Leute, auch innerhalb der Gemeinde, die hier solche Dinge erleben und solche Schritte gehen und diese Veränderung erfahren. Aber dann gibt es auch Zeiten der Erweckung, wo das plötzlich wie eine Welle rollt durch die Gemeinden und viele Menschen umkehren und Veränderung erleben und andere aufmerksam werden und staunen und sagen, was ist bei euch los? Und das, was der Prophet ankündigt, ist eigentlich Gottes Plan, dass es am Ende eine Welt gibt, voller Menschen, für die das gilt, die das erlebt haben, an denen das sichtbar wird, die in ihrem Herzen das Gesetz Gottes haben und sonst nichts anderes und aus dem heraus leben. Und das gilt für Israel, das gilt für Juda und das gilt für die Völker, für die anderen Völker, zu denen wir gehören. Dass sie alle Gott zu dieser Erlösung und Erneuerung führen möchte, die bei uns jetzt schon anfängt, aber nie vollständig ist, sondern immer Stück für Stück weitergehen muss und darf. Und deswegen ist es am Sonntag vor Pfingsten unsere besondere Aufgabe und unser besonderes Privileg und unsere große Hoffnung, dass wir beten dürfen. Jeder für sich selbst, für unsere Gemeinde, für unseren Ort, für unser Land, für unsere Kirche, für unsere Welt. Komm, Heiliger Geist. Lasst uns immer wieder in dieses Gebet einstimmen und darauf vertrauen, dass das, was er an uns bewirken will, dass das eigentlich schon existiert und dass der Geist Gottes uns befähigen muss, das für uns in Anspruch zu nehmen und zu erleben. Komm, Heiliger Geist. Selig sind, die Gottes Wort hören und dich darauf einlassen.